Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, das zu singen, diese vier Strophen voll Stärke und Glaubensgewissheit. Hier wird ja in keiner Zeile irgendwo das, was wir glauben, nochmal in Frage gestellt, sondern eher der Tod wird ausgelacht und wird gesagt, O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg? O Hölle? Rhetorische Frage. Und voll Gewissheit und Frieden und Glaubensstärke kommen diese Strophen daher von 1657, also nachreformatorische Zeit. Und auch dieser Gedanke, wenn wir uns erinnern, was hat uns in den Osterfeiertagen beschäftigt, einer der Gedanken war der mit dem Haupt und den Gliedern. Das wird in diesen Osterliedern sehr wohl aufgegriffen, wie wir in der fünften Strophe sehen, die wir nicht gesungen haben. Es war getötet, Jesus Christ, und sie erlebet wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, stehen wir auch auf, ihr Glieder, die Glieder. Aber unser Predigttext berichtet uns von einem Menschen, deswegen habe ich das jetzt noch einmal aufgegriffen, dem es wohl nicht so ging und auch von Jüngern, denen es gar nicht so ging. Und deswegen noch einmal, es ist so schwer, sich hineinzuversetzen in die, für die alles vorbei und aus war. Wir, die wir nach Ostern zum Glauben gekommen sind, nachdem Gott das erste Mal Ostern hat werden lassen. Von daher hören wir doch noch mal hin, wie die Stimmung zwischen den Zeilen angedeutet wird, wenn wir diesen Text hören. Am Abend desselben Tages, desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus, trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er fängt also schon an, sie für sein Amt, für ihre Aufgabe, die sie von ihm bekommen, auf das vorzubereiten. Und Ausrüstung dazu bekommen sie auch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Manche von uns werden vielleicht denken, wieso, das war doch erst an Pfingsten. Aber es war, wie sollen wir uns das vorstellen? Ich stelle mir es wie eine vorläufige Ausrüstung vor bis an Pfingsten, wo der Heilige Geist dann ganz auf sie kam. Hier aber schon eine vorbereitende Maßnahme. Und deswegen, damit sie dieses seelsorgerliche Amt, das sie dann ausüben dürfen mit Vollmacht und nicht in ihrer eigenen Ehre und mit den falschen Motiven tun könnten. Nämlich, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, im Namen Jesu Christi. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. All dies Gewaltige hat einer nicht miterlebt. Warum war er nicht dabei? Man könnte, das wäre interessant, darüber reden. Warum war er nicht dabei? Thomas aber, der Zwölfen, einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, also da, wo die Römer den Jesus auch eine große Wunde zugefügt haben mit einem Speer. So kann ich es nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder versammelt, diesmal Thomas dabei. Kommt Jesus, heißt es hier, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten ein und spricht. Friede sei mit euch. Wieder. Shalom. Danach spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und spricht zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, einiges hat uns beschäftigt in den vergangenen Osterfeiertagen. Einer der Gedanken war der mit dem Haupt und den Gliedern. Ein anderer war, wenn wir uns erinnern, dass wir Verständnis haben dürfen mit Menschen, die es schwer haben, an die Auferstehung zu glauben. Denn auch die Jünger haben das nicht geglaubt, sondern sind ja am Morgen hin, um ihn zu salben, den Toten. Aber dann sind sie nach und nach dem Auferstandenen begegnet. Und diese Begegnung hat natürlich auch dazu geführt, dass sie an eine Auferstehung glauben können. Wir haben uns auch damit beschäftigt und haben darüber kurz gesprochen, was ist denn heute? Heute die Menschen, die Jesus so nicht mehr begegnen können. Und dann haben wir am Ostermontag einen Paulustext gehabt, wo der Paulus, und ich habe gesagt, er steht uns vielleicht am nächsten, uns von heute, weil er Jesus auch nicht mehr gesehen hat. Er hat nur eine Stimme gehört, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Indem du die Christen verfolgst, verfolgst du ja eigentlich mich. Wie er dem Auferstandenen begegnet ist. Und dann wurde er von einem Christenverfolger zu einem Zeugen Jesu Christi. Heute möchte ich sagen, ich habe mich wahrscheinlich doch getäuscht, wenn ich gesagt habe, Paulus ist der, der uns so nahe steht, wie kein anderer. Denn heute, muss ich sagen, ist es nicht vielleicht auch der Thomas, der uns so nahe steht, uns Menschen von heute, wie kein anderer. Denn das hat 2 Gründe. Einmal diesen Grund, dass wir in einem Zeitalter der Wissenschaft leben, das ist nun mal so. Wir leben in einem Zeitalter der Wissenschaft. Und es geht einfach nicht, dass wir bestimmte Dinge überspringen, wenn Menschen mit uns sprechen über den Glauben. Wir können nicht so tun, als gäbe es da keine Gründe, die Menschen erlebt hätten und gelesen hätten und gehört hätten, nicht zu glauben. Wir können einfach nicht so tun, als würden wir vor der Zeit der Wissenschaft leben. Das ist das eine. Das andere ist, dass Thomas nicht nur uns deswegen so nahe ist, weil er ein wissenschaftlicher Mensch ist. Er möchte nämlich testen, er möchte prüfen, er möchte sehen, er möchte erfahren, ganz wirklich und hautnah und dann erst glauben, sondern aus einem anderen Grund. Das hängt zusammen mit der Kollekte, die heute geht für die Seelsorgearbeit, für die biblische psychologische Beratungsstelle in Mücke. Und das ist ja nun interessant, dass da eben nicht nur Christen hinkommen, sondern auch gerade Christen. Und es ist eine Zeiterscheinung. Wir leben nicht nur in einem Zeitalter der Naturwissenschaft, sondern auch der Humanwissenschaft. Die psychologischen Bücher überschwemmen die Märkte, die Beratungsbücher, Und diese Leiter dieser Beratungsstelle, für die heute die Kollekte geht, die würden uns auch sagen, das nimmt unter Christen zu, dass Christen es schwer haben mit der Freude im Glauben, mit der Gewissheit im Glauben, mit der Stärke im Glauben. Im Gegenteil, anstatt andere überzeugen zu können von ihrem Glauben, müssen sie selber sehen, dass sie so durchkommen. Und da gibt es viel Schwermut unter Christen, viel Depressionen, viel Melancholie und Kampf mit Dingen, die uns runterziehen. Und Thomas war so einer. Von daher haben wir heute einen sehr seelsorgerlichen Predigtext vor uns. Und es passt so gut, weil die Kollekte hinterher für eine Seelsorgearbeit gegeben wird. Was wissen wir denn über diesen Thomas, der uns also aus zwei Gründen nahe ist? Erstens, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist aktuell immer noch. Und das andere, ich hab's so schwer. Ich möchte und ich kann nicht glauben. Und das kennen wir auch so gut, nicht? Und der Thomas, ich möchte nur mal eine Stelle lesen aus dem Johannesevangelium, ein paar Kapitel nur vorher, in Kapitel 11, da ist diese Begebenheit, da lernen wir ihn kennen. Er war nämlich so einer, das ist aus allen Stellen, die es von ihm gibt, zu sehen. Hier nur mal eine, dass er war so ein schwermütiger Mensch. Und das sind ja Menschen, die es auch schwer haben, die sind entscheidungsschwach, die sind etwas um sich kreisend. Und dann sehen wir in Johannes 11 zum Beispiel, ganz typisch für ihn, dass eben er eine bestimmte Reaktion an den Tag legt. Das ist diese Geschichte von Maria und Martha und deren Bruder Lazarus. Und die lassen zu Jesus schicken, Lazarus ist krank, komm doch schnell. Jesus bleibt aber seltsamerweise noch 2 Tage da, wo er ist und kommt nicht. Und dann ziehen sie los und er sagt, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Und die Jünger, die sagen so untereinander, naja, wenn er schläft, das ist so viel medizinisches Wissen haben wir, wenn ein Kranker schläft, dann entspannt er sich, dann geht es ihm wieder besser, dann beginnt die Heilung. Und Jesus meint es aber ganz anders. Jesus wusste, er war schon gestorben und er nennt den Tod Schlaf. Ist ja auch etwas sehr Schönes, was wir an Ostern bedenken dürfen, dass Jesus den Tod Schlaf nennt. Und aus einem Schlaf wacht man wieder auf. Jesus sagte von seinem Tod, sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Und dann sagte er ihnen es frei heraus, direkt sagt Jesus seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Er weiß, es wird ein Wunder geschehen, er wird Lazarus auferwecken und das wird den Glauben der Jünger und der anderen auch dort in diesem Ort und Marias und Marthas Glauben sehr stärken. Und so ist es auch gekommen. Aber was ist die Reaktion von Thomas, als er das hört? Lazarus ist gestorben. Da sagt Thomas, 1. Johannes 11, Vers 16, zu den Jüngern, lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Also ein ganz depressives Wort. Hat ja doch alles keinen Sinn. Das hören wir so daraus. Lasst uns aufhören, aufgeben. Am besten gleich mitsterben. Ich weiß nicht, ob wir Begegnungen haben mit solchen Menschen, ob wir selber sowas von uns kennen. Was ist nun aus der Seelsorge Jesu mit so einem Menschen zu lernen? Erstmal müssen wir wissen, es ist gefährlich, gerade für solche Menschen, sich der Gemeinschaft zu entziehen. Am Abend, als die Jünger versammelt waren, kommt Jesus und spricht, Friede sei mit euch. Und Thomas war nicht dabei. Er kann also nicht erleben, wie was die Jünger erleben. Er zeigte ihnen die Hände und die Seite und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas war nicht dabei. Es hilft nur nicht viel zu grübeln, warum nicht. Aber nehmen wir mal an, es hat mit seiner Veranlagung zu tun. Dann war er vielleicht deswegen nicht dabei, weil er nicht einmal mehr in seiner Trauer die Gemeinschaft ausgehalten hat. Kann man auch verstehen. Aber es ist eben auch gefährlich, sich der Gemeinschaft zu entziehen, weil man dann nicht erlebt, wie Jesus kommt. Und wo ist Jesus, wenn nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen? Das haben wir ja auch bedacht in den vergangenen Feiertagen, dass wir nicht zu entlasten sind aus der Verantwortung, dass wir den Menschen, die wir heute nicht mehr auf Jesus direkt, also direkt, das heißt, da steht er, geh hin, red mit ihm, stell ihm deine Fragen. Dass wir Menschen, die wir nicht mehr direkt mit Jesus konfrontieren können, das ist ja wahr, das geht nur noch indirekt, dass wir sagen können, wir müssen irgendwie Menschen sein, die sagen, komm, komm zu uns. Komm in unsere Gottesdienste, komm in unsere Veranstaltungen. Können wir das? Als es mal mit einem Jugendkreis etwas schlimm stand die letzten Jahre, da haben wir zum Spaß mal mit einem Mitglied gesagt, naja, es ist im Augenblick so eine Lage, wenn man die ungläubigen Freunde einladen würde, würde man sagen, naja, komm halt mal, es ist zwar langweilig bei uns, aber komm trotzdem. Also, das ist schon eine große Aufgabe, dass wir der Welt, die das Buch hier nicht mehr liest, wie ein offenes Buch begegnen und dass sie an uns was sehen können. Was sollen sie sehen? Auf jeden Fall was anderes, als was sie sonst kennen. Also erlöste Menschen. Wir haben uns auch vor einer Woche darüber unterhalten, dass das ziemlich unfair ist. Wenn Nietzsche sagt, erlöst, dann müssten mir die Christen aussehen, damit ich an ihren Gott glauben kann. Weil das ja alles relativ ist, nicht wahr? Der eine hat schwer, alleine mit seinem Glauben überhaupt zu überleben. Ein anderer Mensch hat es leichter, schon allein von seiner Typstruktur her. Gott gibt den Glauben ganz unterschiedlich auch. Gott verteilt auch den Glauben ganz unterschiedlich. Manche Menschen sind eben so Evangelisten, die können andere zum Glauben führen. Andere sind Menschen, die müssen gerade so sehen, dass sie selber überhaupt durchkommen und das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und so sind wir alle miteinander Gemeinde. Heute Morgen auch. Und was sehen die Menschen, wenn wir zusammen sind? Das ist so wichtig. Sehen sie, die sind echt. Schrecklich fände ich, wenn wir meinen, wir können nur dann eine überzeugende Gemeinde sein, wenn wir den anderen was vormachen. Schrecklich fände ich es, wenn wir nicht uns trauen würden, auch unsere Zweifel und Fragen offen voreinander sagen zu können, ohne Angst nach dem Motto, du liebe Zeit, wenn ich das jetzt sage, dann sagt der andere mir, was, 8 Jahre bist du schon dabei und hast immer noch an der Stelle Schwierigkeiten. Ich denke mal, Offenheit, das hat man doch auch schon oft erlebt und gehört, oder? Das überzeugt oft mehr als falsche angelernte Überzeugungssätze, die nicht unserer eigenen Erfahrung entsprechen. Es kann uns kein Jugendkreisleiter, kein Hauskreisgastgeber und Leiter und kein Pfarrer abnehmen, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen müssen mit Jesus und dass wir, ich glaube, an die Auferstehung nur mit dem ganzen Herzen sprechen können, wenn wir dem Auferstandenen auch selber begegnet sind. Jesus weiß das alles. Er weiß, dass das Wunderbare seelsorgerlich an unserem Text heute Morgen, wie es den Jüngern geht. Und er kennt sie auch einzeln. Und er sagt, Friede sei mit euch. Heute Morgen, wenn jemand hier ist, der keinen inneren Frieden hat, eines darfst du ganz sicher wissen, Jesus wünscht dir Frieden, tiefen, wirklich inneren, tiefen Frieden, der sich dann nach außen auswirkt. Frieden mit Gott, Frieden in deinen Gedanken, in deinen intellektuellen Zweifeln, Frieden auch in deinem Gefühlsleben. Vielleicht sogar dadurch, dass du sagen kannst, ich weiß jetzt auch, wie ich ein bisschen besser damit umgehe. Ach, da kommen sie wieder, diese schwermütigen Gedanken. Da seid ihr wieder, hallo, legt euch hier vor mir nieder. Ich muss jetzt meinem Herrn singen. Also, dass wir auch Frieden haben damit, obwohl wir vielleicht Unfrieden haben. Frieden mitten im Unfrieden. Möglichkeiten, die uns der christliche Glaube anbietet. Und dann eben, er bläst sie an. Er weiß, die wirkliche Ausrüstung, dazu brauchen sie die Kraft Gottes. Thomas, also erste Gefahr, war nicht dabei. Bleibt beieinander. Es ist so ernst, das ist das, was so ernst ist, an dem wir wissen das ganz genau. Christ sein kann man nicht allein und ist so lächerlich für mich deswegen, wenn die Häuser kommt und die Leute kämpfen darum, anerkannt zu werden als Christen. Ja, wir gehen da zwar nicht hin, aber wir sind auch Christen. Ich weiß schon genau, was ich dann davon zu halten habe. Die Leute wissen es nicht, was ich denke, aber ich denke jedes Mal dasselbe. Das ist nicht allein das Wichtige, dass ihr auch alleine hier versucht, euren Glauben zu retten. Froh und gewiss und stoßkräftig und wirksam wird er ganz bestimmt erst in der Gemeinschaft. Alleine komme ich vielleicht so durch, ja, aber ich lerne doch nichts, ich komme nicht weiter. Sagt mir keiner, was ich für Gaben habe. Es korrigiert mich auch keiner. Ich muss mir ständig selber meinen Trost selber vor mich her sagen, anstatt getröstet werden zu können. Ich muss mich selber ermutigen, anstatt ermutigt werden zu können. Jesus kommt zu der Gemeinschaft der Jünger. Natürlich kennt er uns auch allein und einzeln. Und das ist jetzt auch natürlich der Trost, den wir lesen in dem Abschnitt Thomas, als er dann bei ihnen ist und Jesus kommt wieder, dann sehen wir, Jesus kennt auch seine Gedanken ganz persönlich. Er spricht ihn direkt an. Kennen Sie das auch, dieses Gefühl, wenn man Christ ist, man erwartet von den anderen, dass sie das auch so sehen wie wir? Man erwartet es richtig, man fordert es richtig. Ich weiß noch, was für eine harte Zeit das für andere war, mit denen ich Gespräche führte, als ich so in meiner ersten Überzeugung das dann auch erwartet habe. Ich war seelsorgerlich sehr unerfahren und habe erwartet, dass die anderen so glauben, auf diese Weise glauben, mit diesen selben Worten glauben wie ich. Und wenn nicht, habe ich sie gleich abgeschrieben. Jesus weiß um die Hindernisse, die ein Einzelner hat, seines Glaubens gewiss zu sein. Und er sagt nicht, sei gläubig und nicht ungläubig, friss oder stirb, sondern vorher gibt er dem Zweifler das, was er braucht. Ist das nicht wunderbar? Ich werde nie vergessen, wie in der Klostermühle ein Konfirmand auch sagte, ich kann nur sehen, ich kann nur glauben, was ich sehe und so. Und dann war ein Mitarbeiter, die kommen manchmal abends noch ans Bett und sprechen auch mit den Konfirmanden persönlich. So ergeben sich Kontakte da und dann hat er auch wieder so gesagt, ich glaube nur, ich kann es nicht glauben, ich glaube nur, was ich sehe. Und der Mitarbeiter sagte so ganz ernst, es war plötzlich eine unglaubliche Ernsthaftigkeit im Raum, weißt du was? Ich verspreche dir hiermit, wenn du ernsthaft Gott bittest, Herr, ich kann nicht an dich glauben, aber ich möchte eigentlich glauben, gib mir doch ein Zeichen und du meinst das ernst, dann wird er antworten. Achte mal die nächsten 3 Tage drauf oder die nächsten 4, Gott wird antworten. Und das war so ernst. Dieser Konfirmand war plötzlich in die Entscheidung gestellt, meine ich das jetzt ernst? Also will ich wirklich und bin ich dann auch bereit, auch einen Glaubensschritt zu tun auf Jesus zu, wenn er sich mir zeigt? Oder habe ich nur diese Geschütze einfach so aufgefahren und habe es im Grunde gar nicht ernst gemeint? Und plötzlich war er in diese Ernsthaftigkeit genommen. Jesus hier auch das so wunderbar ergibt, seelsorgerlich dem Thomas, was er braucht. Und denken wir doch ja nicht in einer Zeit wie heute, des wirklich intellektuellen Chaos und des Weltanschauungsdschungels und des naturwissenschaftlichen Zeitalters, dass wir es uns sparen können, den Menschen auch diese Steine wegzuräumen, die da sind. Seelsorge auf dem Feld des Denkens ist doch auch Seelsorge. Ich bin groß geworden in christlichen Kreisen, die haben manchmal gesagt, lasst euch bloß nicht ein auf Diskussionen, weil die führen ja alle nichts dazu und die führen die Menschen ja nur, um abzulenken von ihren wahren Problemen. Als wenn nicht auch der Frieden im Verstand auch ein Ziel ist von Gott, dass wir auch mit intellektuellem Frieden Christ sein können und nicht, wie es Lessing damals sagte in der Aufklärungszeit, mit dem Kopf ein Heide, mit dem Herz bin ich noch ein Christ, aber mit dem Kopf bin ich eigentlich ein Heide. Glauben und Denken zusammen, wirklich und nicht getrennt. Jesus weiß hier irgendwie, dieser Thomas braucht etwas und er gibt ihm das. Interessant finde ich, dass dass hier nicht beschrieben wird von Johannes, ob der Thomas das überhaupt noch wahrgenommen hat. Also interessant finde ich, dass hier nicht steht, dass er ihn berührt hat, sondern hier steht nur, dass Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also ich stelle es mir so vor, ganz persönlich, da kann man verschiedene Meinungen sein, Johannes kann das auch weggelassen haben, die Bibel berichtet ja nicht alles. Ja, zwei Zeilen später, Verse später steht, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Aber diese, die geschrieben sind, sind geschrieben, damit ihr glaubt an Jesus. Also das, was geschrieben ist, soll reichen. Aber was Jesus hier vielleicht getan hat, das hat dem Thomas schon so geholfen, dass er vielleicht gar nicht mehr das ausführen musste, sondern er sank vor ihm nieder, mein Herr und mein Gott. Nun konnte er wieder ungehindert Jesus als Gott anbeten. Das ist das Ziel. Es gibt eine wunderschöne Plastik. Vor ein paar Jahren habe ich sie mal verwendet in der Osterzeit für ein Gemeindebriefdeckblatt von Ernst Barlach. Wer von Ihnen im Sommer sagt, wir können nicht so viel ausgeben, wir müssen mal jetzt innerhalb von Deutschland Urlaub machen, fahren an die Mecklenburgische Seenplatte und kommen irgendwie nach Güstrow, da muss das in diesem Barlach-Museum stehen. Eine Begegnung zwischen Jesus und dem Thomas. Jesus, so können Sie sich es ganz abstrakt vorstellen, steht kerzengerade aufrecht und ein zweifelnder Thomas sinkt vor ihm nieder. Aber das ist schon wie, als wenn Jesus mit der einen Hand ihn wieder aufrichtet. Der Zweifler wird aufgerichtet. Sei nicht gläubig, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Viele Irrtümer gibt es über dieses Bibelwort, bis ich einen alten, reifen Pfarrer hörte in Göttingen. Unvergesslich, wir haben gerade Freunde zu Gast aus Göttingen. Damals sind wir hingepilgert, Studenten und Professoren. Diese Kirche war immer voll und er war ein Pfarrer, der auch irgendwie Vollmacht hatte und er hat mal über diese Stelle gesagt, dass er früher immer gedacht hat, dass Jesus hier den Thomas schimpft. Vorwurfsvoll. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und glauben. Du hast diese Bedingung gebraucht. Größerer Glaube ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Und dann später sagte er, hat er erkannt, das ist ganz anders gemeint. Können Sie auch drüber sprechen in Ihren Kreisen? Was Sie denken, dass Jesus das hier nicht vorwurfsvoll meint, sondern dass er sagen will, die, die nach dir kommen, die mich nicht mehr sehen können, die mich nicht mehr berühren können, die haben nicht weniger als ihr, ihr Jünger. Wir heute, ist das so? Haben nicht weniger als die Jünger. Ist das so? Könnte das sein? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die sind genauso selig, die sind genauso gut dran. Könnte es so gemeint sein? Dann ist es ein Trost für uns. Fällt es uns schwer, das zuzugeben, dass uns das Schwierigkeiten macht? Also ich kenne dieses Problem der Unsichtbarkeit. Fällt mir nicht schwer, das zuzugeben. Ich brauchte Hilfe auf dem Gebiet. Ich scheue mich nicht zuzugeben, dass die Unsichtbarkeit viel Grund für Anfechtung sein kann. Dietrich Bonhoeffer, der oft als Held des Glaubens verehrt wird, hatte diese Anfechtung auch. 1933 schrieb er an einen Freund, die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Dieses ewige Zurückgeworfensein auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch keiner auf die Dauer aushalten. Und dann rang er mit der Frage, wo wird Gott heute sichtbar? Wo wird er konkret? Wo kriegt er Gestalt? Denn nur Gehalt ist unsichtbar, und Gestalt ergibt zusammen Gewalt, gibt Auswirkung. Gehalt und Gestalt, nur geistig, nur verstandesmäßig, reicht nicht. Und dann kam er auf die Kirche und es hat ihn dann seitdem nicht mehr losgelassen. Und da sind wir wieder und der Kreis schließt sich. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Hände und die Arme und die Füße Jesu Christi auf Erden. An uns sieht die Welt heute, ob es was dran ist an dem christlichen Glauben oder nicht. Und das ist schon eine große Verantwortung. Was sehen die Menschen an uns? Was sehen sie wirklich? Und eben die Unsichtbarkeit muss überwunden werden. Auch heute, natürlich. Und eine ganz große Aufgabe da drin hat die Kirche selbst, die Gemeinde der Gläubigen selbst. Was mir auch noch sehr geholfen hat, deswegen sage ich es noch am Schluss, weil es auch bestimmt anderen helfen kann, war ein Satz von Ulrich Parzani in einer Predigt mal. Gott muss ja sogar unsichtbar sein, hat er gesagt, denn alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Alles, was unsichtbar ist, ist unvergänglich. Wenn Gott sichtbar wäre, dann wäre er vergänglich. Denn alles, was sichtbar ist, ist zeitlich und alles, was unsichtbar ist, ist ewig. Steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4 am Schluss. Trachtet nach dem, was droben ist. Denn alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Alles, was unsichtbar ist, ist unvergänglich. Also muss Gott unsichtbar sein. Denn er ist unvergänglich, er ist ewig, er muss es sogar sein. Wenn es eine Denkhilfe ist, mir war es eine. Mir hat auch geholfen, was Billy Graham gesagt hat. Der Selbstmord löst überhaupt kein Problem, denn man nimmt sich mit. Wir bestehen ja nämlich nicht nur aus dem, was man an uns sehen kann, sondern auch noch aus vielem, was man an uns nicht sehen kann. Und das heißt, wir vernichten uns ja gar nicht. Danach wartet ja nicht die Ruhe. Jetzt haben sie ihre Ruhe und so. Sondern unsere Identität bleibt ja erhalten. Ich befehle meinen Geist in deine Hände, sagt Jesus. Und im Sterben, wenn sich das Sichtbare an uns vom Unsichtbaren trennt, dann sprechen wir über das Sichtbare, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aber das Unsichtbare ist deswegen nicht vernichtet. Und wir leben doch in unserem ganzen Leben ständig mit Dingen, die man nicht sehen kann. Deswegen zum Schluss nochmal den Humor, den ich auch aus meinem Leben erlebte, auch ein alter Pfarrer, dem ich im Allgäu mal begegnet bin, der sagte, wenn die Leute kommen und sagen, ich glaube nur, was ich sehe, sag ich, sie haben ja keinen Verstand. Und empört reagieren natürlich meistens, was bilden sie sich ein? Und dann sagen sie, haben sie ihren Verstand schon mal gesehen, sage ich dann. Wenn sie wollen, wenden sie es an. Es sind alles nur kleine Hilfen vielleicht auf dem Weg zum helfenden Gespräch mit Menschen, die an dieser Stelle Hilfe brauchen, wie Thomas. Und schwermütige Menschen, die oft um sich kreisen, brauchen es vielleicht doppelt. dass man sie mit Humor aus ihrer Selbstumdrehung reißt, dass sie wieder was sehen, was anderes als nur ihre Gedanken und ihre Zweifel und ihren Grund für Ungewissheit. Und dass sie auch froh werden. Und vergessen wir nicht, was wir vorhin gesungen haben und wozu Martin Luther sagen würde, dazu ist uns die Gemeinschaft gegeben, dass wir nicht alleine kämpfen müssen gegen Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und wenden Sie das an, wenn Leute sagen, man muss doch nicht zur Kirche gehen. Das ist wahr, ja, man muss ja wirklich nicht gehen, aber man verliert viel, wenn man nicht geht, weil man bekommt Gottes Wort nicht zugesprochen, man erlebt die Gemeinschaft nicht, man erlebt nicht, dass es leichter wird zu kämpfen. Alles das. Jesus ist auch heute noch ein Vorbild in wahrer Seelsorge. Und wir geben heute unsere Kollekte für ein Zentrum, wo auch versucht wird, Menschen, Christen und Nichtchristen, zu helfen, in diesen Fragen zurechtzukommen. Mit Gott, mit mir und mit dem anderen zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.